Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Eberts.
Er ist in den Besitz eines ansehnlichen Vermögens gelangt und außerdem hat er große Erwartungen.
So ist das, wenn in einem Historiendrama über große Erwartungen geredet wird. Da geht es natürlich um die Liebe. In die könnt ihr auch große Erwartungen setzen, in eure Partnerinnen oder Partner, aber auch in Freunde, Familie, Studium, Ausbildung oder Job. Oder in euch selbst. Das sind dann meist die höchsten Erwartungen, die man an sich selber stellt. Wenn die zu hoch sind, wird's schwierig. Was dann zu tun ist, Miriam Junge, Psychotherapeutin aus Berlin, wird dazu einiges erzählen, später im Podcast. Jetzt aber erstmal Tischen Unaran. Sie war schon mit 23 Jahren das erste Mal Chefin. Sind noch ganz viele verschiedene Chefsessel gefolgt. Inzwischen hat sie mehrere Startups auf den Weg gebracht, ein Frauennetzwerk gegründet, das Buch Netzwerkbibel geschrieben und macht auch noch einen Podcast. Wollt ihr mehr wissen? Na dann, hört doch einfach, was sie in Sachen zu hohe Erwartungen zu sagen hat. Ich habe Tischin Onaran gefragt, was ist denn eigentlich anstrengender, die hohen Erwartungen von außen oder die Erwartungen, die du an dich selbst hast?
Ich finde, die eigenen Erwartungen sind immer am anstrengendsten, weil sie immer am ehrlichsten und am pursten sind. Also gerade dann, wenn man irgendwie ganz gut im Reinen mit sich selbst ist, dann hat man meistens sehr, sehr hohe Erwartungen. Und andere Menschen bekommen das ja gar nicht mit, was man für Erwartungen an sich selbst hat. Und wenn man das dann mal spiegelt mit anderen, stellt man fest, die anderen haben gar nicht so hohe Erwartungen, wie man selber an sich hat.
Also wäre das dein Tipp, mal nachzufragen, was wollt ihr eigentlich von mir und dann seine Erwartungen anzupassen?
Das ist immer das Beste, dass man wirklich erstmal in die Reflexion geht, erstmal tatsächlich bei sich selbst anzufangen und dann aber im Sparring mit anderen mal zu fragen, sag mal, meinst du wirklich, dass ich mich gerade selbst überschätze oder vielleicht auch unterschätze? Wie siehst du das von außen? Weil Eigen- und Fremdbild sind ja immer Dinge, die nicht unbedingt zusammenpassen. Und das mal zu challengen an der Stelle hilft tatsächlich.
Mhm. Hast du denn an dich selbst hohe Erwartungen? Oder sagen wir es mal so, extraordinär hohe Erwartungen?
Ich habe das Gefühl, dass sie mit der Zeit höher geworden sind.
Oh, echt? Okay.
Ich stelle fest, als ich jünger war, war ich naiver und Naivität schützt. Also das ist immer ein ganz guter Schutz, weil man so das Gefühl hat, die Welt steht einem offen und man kann sich alles zutrauen. Und ich finde, je älter und je erwachsener man wird, desto reflektierter wird man auch. Und man weiß schon ganz genau, was man ziemlich gut kann und was auch nicht. Aber dadurch wachsen irgendwo auch die Erwartungen. Daher, die Erwartungen an mich sind immer am höchsten. Ich habe aber ein ziemlich gutes Netzwerk, das mich immer auf den Boden der Tatsachen zurückholt und immer sagt, Jen, kein Stress, du machst das gut. Du hast das letzte Mal schon super gemacht und du machst das diesmal auch gut.
Hast du denn auch mal eine Enttäuschung erlebt? Also eine von dir selbst an dich selbst? Dass du denkst, so, ah, scheiße, da habe ich verkackt, da, volle Lotte.
Ja, also ich war ja lange auch in der Politik tätig und da habe ich für den Landesvorstand damals kandidiert und habe selber so gedacht, das wirst du packen, Stichwort Naivität, und habe mir das selbst zugetraut, als ich gefragt worden bin, ob ich Lust habe, das zu machen. Und dann haben irgendwie 2, 3 Stimmen gefehlt und ich habe praktisch den Einzug in den Landesvorstand verpasst. Und da war ich schon ziemlich enttäuscht, von mir selber, aber ehrlich gesagt auch von all den anderen, weil ich so dachte, Mann, ihr habt doch alle gesagt, es wird was. Ja. Und wenn ihr in der Politik sagt, es wird was, dann ist doch irgendwie alles ausgemacht und es hat nicht geklappt. Da war ich extrem enttäuscht, zumal damals ich ja wirklich das Ziel hatte, in die Politik zu gehen.
Aber ich denke, du hast gelernt, in der Politik darf man auch nicht alles für bare Münze nehmen.
Das auf jeden Fall, das erleben wir gerade ganz so stark.
Ja, genau. Jetzt hast du ja schon erzählt, dass du sehr hohe Erwartungen an dich selbst hast, ein gutes Netzwerk, was dich auch mal ausbremst und sagt, alles ist gut. Hast du denn auch Leute, die du bremsen musst, weil du das Gefühl hast, dass die zu hohe Erwartungen in dich setzen?
Ja, absolut. Also ich habe das Gefühl, ich war nie irgendwie jemand, der unterschätzt wurde, sondern es gab immer relativ hohe Erwartungen an mich. Ich glaube, das liegt daran, weil ich sehr klar in meiner Kommunikation bin. Also ich sage immer direkt, ja, das traue ich mir zu und das schaffe ich auch so. Und daher ist es schon häufiger vorgekommen, dass ich sagen musste, ich weiß, dass ich es schaffe, aber nur falls der Fall eintreten sollte, dass ich es nicht schaffe, seien Sie bitte nicht enttäuscht, weil das kann auch durchaus mal vorkommen, dass ich etwas nicht packe. Ja, aber und deswegen, ich glaube, das ist auch so ein Tipp, selbst wenn man klar in der Kommunikation ist, immer noch eine Tür offen zu halten, zu sagen, es gibt Umstände, die führen dazu, dass man eben Erwartungen nicht erfüllen kann.
Jetzt bist du ja in der Gründerszene aktiv. Und gerade Gründerinnen und Gründer von Startups kennen das, dass die Erwartungen wirklich extrem hoch sind, weil ja auch eine Menge Leute in einen investieren. Und dann steckt man die Erwartung selber noch hoch, hast du ja auch gesagt, weil es ja die eigene Idee ist oder weil man an die Idee, die man da vertritt, glaubt. Wie schafft man es, dass man dann, wenn da irgendwas schief geht, nicht am Ende extrem tief fällt emotional?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man vorbaut und eben das berühmte Netzwerk hat, das einen wirklich auffängt und vorher schon das Netzwerk in die Entscheidungsfindung mit einbezieht. Also nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wirklich vorher schon zu sagen, alle Cases durchzugehen, alle Fälle durchzugehen und sich auch alle Türen irgendwo ein Stück weit offen zu halten. Und ich gehe auch zum Teil auch so von dem Worst Case aus. Also ich schaue mir immer an, was ist so das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann challenge ich das mit meinem Netzwerk und dann ist es meistens so, dass das gar nicht passiert. Und das hilft tatsächlich, Mentorinnen, Mentoren zu haben, die immer sagen, ich habe auch so eine Situation durchgemacht, weißt du was, am Ende des Tages, die Welt dreht sich trotzdem weiter.
Braucht ein Startup hohe Erwartungen, damit es überhaupt ins Leben gerufen werden kann, beziehungsweise damit es überhaupt den entsprechenden Druck hat, um ins Leben zu kommen?
Ich glaube, Druck ist schon ein ganz guter Katalysator, aber es darf eben nicht über eine gewisse Grenze hinausgehen, weil dann wird es natürlich hemmend, dann wird es stagnierend und in dem Moment, wo es zu einer Motivation führt, ist es immer gut, aber wenn man merkt, der Druck führt dazu, dass ich in so eine Lähmungsphase komme, also dass ich gar nicht mehr weiß, soll ich jetzt links oder rechts abbiegen, dann muss man sich ganz unbedingt selbst fragen, macht das an der Stelle Sinn oder nicht. Ich merke schon, dass kleine Unternehmen enorm hohen Druck haben, ich kenne das auch, ich habe ein Unternehmen, das klein ist und natürlich ist es so, dass wir haben keine Investoren beispielsweise und dann hast du natürlich viel höheren Druck, ja, du hast eine enorme Verantwortung für dein Team, aber natürlich auch für dich selbst, weil du denkst, alles, was ich jetzt erwirtschafte, muss ich auch wieder reinlegen, damit der Laden hier irgendwo weiterläuft. Und das ist schon enormer Druck.
Hast du das Gefühl, dass gerade junge Menschen im Beruf mit Erwartungen klarkommen? Weil da wird ja oft gesagt, du fängst jetzt hier neu an, du hast noch die Power, die Kraft, du kannst noch was bewegen. Das sind ja so die Lieblingssprüche von Chefs und auch von Kollegen, die denken, ach, da kommt so ein junges Rennpferd, den lassen wir jetzt mal ausbluten. Meinst du, dass das für junge Leute irgendwie heutzutage noch machbar ist oder ist da schon zu viel Druck als Job-Einsteiger?
Ich merke schon, dass wir in einer Zeit der Überforderung leben, weil ich glaube, dass viele Unternehmen sich natürlich überlegen, wie können sie auch mit Startups konkurrieren und dann fangen sie an, New Work Modelle wirklich für sich zu entdecken. Das bedeutet neue Arbeitswelt, irgendwie keine Hierarchien mehr, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und durch diese neuen Freiheiten entsteht auch wirklich enormer Druck, weil viele Menschen können mit dieser Freiheit und gerade junge Talente nicht umgehen, weil wir leben auch in einem Bildungssystem, das extrem verschult ist und dann kommst du raus und sollst auf einmal Budgetverantwortung in jungen Jahren übernehmen und weißt gar nicht, was Sache ist. Und da merke ich tatsächlich, dass junge Talente schon überfordert sind. Und ich finde, und das mache ich auch so in meinem Team, es hilft so, diesen Prozess zu unterteilen. Also nicht das ganze Projekt abzugeben, sondern zu sagen, pass mal auf, ich setze das Vertrauen in dich, du wirst es schaffen, aber am Ende des Tages, wenn das Kind in den Brunnen fällt, dann bin ich da und ich übernehme an der Stelle die Verantwortung. Also ich stärke dir den Rücken.
Sehr löblich. Finde ich. Hast du das Gefühl, hast du eigentlich das Gefühl, das wäre jetzt die letzte Frage, hast du das Gefühl, dass Frauen sich mehr unter Druck setzen als Männer? Schöne Genderfrage, die muss immer noch irgendwann kommen.
Da war sie.
Ja, da ist sie, die Lieblingsgenderfrage.
Ich merke schon, dass dieser Perfektionismus natürlich bei Frauen stärker ausgeprägt ist, wobei ich auch beobachte, dass eine neue Generation nachkommt. Ich nenne sie die Generation Empowerment, die tatsächlich viel selbstverständlicher mit dem rausgeht, was sie gut kann und was auch an anderer Stelle nicht. Und die treten ganz selbstverständlich auf, die posten über Social Media, was sie nicht gut finden, was sie auch im eigenen Arbeitgeber im Übrigen nicht gut finden, was die Unternehmen vor enorme Herausforderungen stellt. Aber daher kommt eine neue Generation nach und die Frauen sind mutiger und die sind bestärkender und viel selbstbewusster. Dennoch merke ich hinten raus, wenn es dann hart auf hart kommt, kommen ganz, ganz viele Zweifel. Zum Beispiel auch bei Panelbesetzung, wenn ich dann reinfrage, wer hätte Lust auf das Panel zu kommen, kommen erstmal ganz viele Gründe, warum sie nicht können, bis wir dann zu dem Punkt kommen, dass sie es können.
Tishan Onaran, Chefin, seit sie 23 Jahre alt ist. Sie sagt, gegen zu hohe Erwartungen von außen hilft immer Nachfragen bei Vertrauenspersonen. Wie Sie die Lage einschätzen, es hilft auch gegen zu hohe Erwartungen, die man an sich selbst hat. Und bei Investoren oder Partnern im Job sich immer ein Hintertürchen offen lassen. Offen sagen, ich kann das schon schaffen. Klappt trotzdem irgendwas nicht, sorry. Das kann auch mir passieren. Kann keiner sagen, ich hätte es nicht gesagt, ne? Nicht schlecht, die Tishan, die weiß, wie es geht.
Deutschlandfunk Nova.
Läuft bei den Grünen, zumindest in den Umfragen. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend zum Beispiel sind die Grünen stärkste Partei mit 26% vor der CDU-CSU. Das gab es noch nie. Allerdings, Umfragen sind ja noch keine Wahlergebnisse. Und der Erwartungsdruck für die Grünen, der steigt mit jedem weiteren Umfrageerfolg ein bisschen mehr. Flying High, Crashing Down, zu hohe Erwartungen und was sie mit uns machen. Mein Thema heute Abend. Das Thema auch für die Grünen zurzeit. Ich habe mit einer grünen Politikerin geredet, mit Katharina Dröge. Sie ist 34 Jahre alt, seit 2013 für die Grünen im Bundestag. Und sie kommt aus Köln, einer Stadt, in der die Grünen bei der Europawahl knapp 33% der Stimmen geholt haben. Viel mehr als die CDU und die SPD. Ich habe sie gefragt, denken Sie bei den aktuellen Umfragen eher, super, jetzt starten wir durch, oder, oh verdammt, jetzt sind die Erwartungen immer wirklich hoch, was machen wir denn jetzt?
Also natürlich freuen wir uns auf der einen Seite darüber, dass das so tolle Umfragewerte für uns sind, auf der anderen Seite habe ich da schon auch einen sehr großen Respekt vor, weil die Menschen, die uns jetzt bei der Europawahl gewählt haben und die jetzt in den Umfragen sagen, sie können sich vorstellen, uns auch bei der Bundestagswahl zu wählen, die verbinden ja Erwartungen damit, wenn sie das tun. Und mein Eindruck ist, die wählen uns vor allen Dingen wegen ganz bestimmter Themen, beispielsweise dem Thema Klimaschutz. Und da erwarten die dann auch, dass wir liefern. Und das müssen wir tun. Und da haben wir schon auch großen Respekt vor, ob uns das in den nächsten Monaten gelingt. Dafür also müssen wir hart arbeiten.
Es ist in der Opposition erstmal ganz bequem für Sie. Verstehe ich das richtig?
Naja, Opposition ist jetzt auch ein Problem, weil ich habe das Gefühl, die Menschen wählen uns ja und sagen, jetzt muss ich was bewegen, Grüne. Und jetzt sind wir aber in der Opposition und dann ist das Bewegen eben so viel schwerer, als wenn wir jetzt auch tatsächlich am Koalitionstisch säßen und sagen könnten, so, das machen wir jetzt aber, sonst ist hier Schluss mit der Koalition oder sowas in der Art. Da die Möglichkeit haben wir ja gerade nicht. Wir können nur Druck machen über gute Ideen, über Öffentlichkeitsarbeit und das ist eben viel zäher, da was anzustoßen. Das ist schon ein Problem.
Haben Sie denn das Gefühl, die Erwartungen, die an Sie gesetzt werden, sind vielleicht aufgrund mangelnder Alternativen zu hoch?
Also ich weiß gar nicht, ob die Erwartungen zu hoch sind, weil das Thema, um das es dabei geht, die Klimakrise, die ist ja so heftig, dass es auch gut ist, dass momentan so viele Leute sagen, ich wähle die Partei, von der ich denke, dass die dafür am deutlichsten kämpft. Und ich sehe eher das Problem, dass wir das so sehr alleine tun, weil das Thema eben so dramatisch ist, dass wir da schon ein paar Mitstreiter auch gebrauchen könnten, damit das Ganze schneller vorangeht. Ich sage so ganz ehrlich, ich frage mich eben oft nicht so sehr, werde ich den Anforderungen der Menschen gerecht, sondern mache ich eigentlich wirklich, wirklich genug, um diese Katastrophe, die da auf uns zukommt, aufzuhalten? Kann ich meinen Kindern eigentlich irgendwann sagen, ich habe wirklich alles getan, um das aufzuhalten? Das ist eigentlich das, wovor ich den allergrößten Respekt habe.
Jetzt haben Sie ja Fridays for Future. Da wird ja zumindest versucht von jungen Menschen, das Ganze so ein bisschen zu forcieren. Es zeigt ja auch, ich denke, dass diese Umfragewerte ja nicht umsonst jetzt gerade so sind, wie sie sind, sondern ich denke, Fridays for Future hat da auch einiges mitgeleistet. Dann sind Sie ja auch ansonsten in einer Luxussituation. Die SPD ist mit sich selbst beschäftigt, die CDU von Rezzo getrieben. Sie müssen ja eigentlich nicht so wirklich viel machen gerade, oder?
Also erstmal war Fridays for Future wahnsinnig wichtig für die Debatte im Land, weil sie das ganze Thema nochmal ganz anders in die Öffentlichkeit gebracht hat und ganz viele Menschen gezwungen hat, einfach nochmal darüber nachzudenken, was tun wir hier eigentlich gerade und welche Verantwortung übernehmen wir eigentlich gegenüber künftigen Generationen. Das konnten die mit einer ganz anderen Power nochmal machen als wir, weil sie gesagt haben, wir sind diejenigen, deren Zukunft ihr da gerade verbrennt. Und dafür war das wahnsinnig wichtig, dass jetzt das ganze Land wieder über Klimaschutz, über die Klimakrise spricht. So, das Zweite stimmt, weil die anderen das nicht machen, dieses Thema. Ich verstehe es auch einfach nicht, warum sie es nicht machen. So, ist es natürlich ein Stück weit einfacher, als wenn da jetzt drei Parteien wären, die mit total guten Ideen im Klimaschutz um die Wählerinnen werben würden. Natürlich wäre das ein härterer Konkurrenzkampf für uns. Dann, aber das Dritte ist, ausruhen kann man sich darauf nicht, weil, ich wiederhole mich da jetzt, aber die Klimakrise verschärft sich in einem Ausmaß, dass wir Grünen uns auch immer wieder fragen müssen, müssen wir nicht noch mehr arbeiten, um noch mehr Antworten zu geben, damit für den Fall, dass irgendwann mal jemand auf uns hört, wir es dann auch noch aufhalten können.
Haben Sie denn überhaupt die Manpower, um, wenn Sie jetzt dann, sagen wir mal, Sie kämen jetzt wirklich in Regierungsverantwortung, um dann tatsächlich einiges anzustoßen, weil Sie es ja immer betonen, es muss einiges passieren, dafür brauchen wir auch Leute, die mit umsetzen können. Können Sie das überhaupt leisten von Ihrer Partei her?
Also wir haben schon
sehr viel gearbeitet in den letzten Jahren. Also an Ideen, an Konzepten fehlt es überhaupt nicht. So, wenn wir jetzt regieren würden, da ist die Latte an Gesetzesvorschlägen und so weiter so groß, da könnten wir schon sehr lange auch das Land mit beschäftigen, mit unseren Ideen. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, die Ehrenamtlichen, gerade bei uns in der Partei, die das ja auch alles tragen an der Basis, die die Fragen beantworten der Menschen und so weiter, das sind eben immer noch Mitglieder einer kleinen Partei. Und das ist jetzt eine Herausforderung und es werden jetzt gerade viel, viel mehr. Alleine das stellt den Laden schon vor neue Herausforderungen, alleine mehr Räume zu finden und so weiter. Aber auch nochmal zu sagen, okay, was sind das für Menschen, die jetzt kommen? Was erwarten die eigentlich von politischer Arbeit? Vielleicht anders als vorher. Das müssen wir schaffen. Und natürlich auch gute Leute für die Parlamente finden. Da arbeiten wir jetzt aber auch wirklich sehr intensiv am Thema Personalentwicklung, weil wir sagen, gute Leute kann man ja auch einfach ansprechen aus den eigenen Reihen und sagen, so du wärst doch cool in einem nächsten Parlament und jetzt hast du vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre, überlegst dir, mach mit, frag uns, die wir schon im Bundestag, im Landtag sind und bereite dich da gezielt drauf vor. Das ist so ein Stück weit auch unsere Antwort.
Jetzt träumen ja, habe ich es ja schon gesagt, relativ offen viele Menschen in der Zwischenzeit von einer grünen Kanzlerin beziehungsweise einem grünen Kanzler. Haben Sie nicht manchmal den Eindruck, wir gucken jetzt mal auf Herrn Schulz zurück, dass die Grünen ab jetzt eigentlich nur noch verlieren können?
Also ich glaube, weil wir ja selber nicht sagen, mega, wir müssen jetzt den nächsten Kanzler stellen, ne? Sondern wir sagen, wir haben hier Themen, die stellen wir nach vorne, dafür kämpfen wir, dafür wollen wir auch regieren und dann wollen wir so gut werden, wie wir eben werden. Ne? So, je mehr, desto besser für die Themen. Die Themen verschwinden nicht. Diese Themen sind kein Hype. So, das ist sogar leider so, ne? Weil die Klimakrise
ja, immer heftiger schön, wird. Ja, wäre schön, wenn es ein Hype
genau,
wäre.
Genau, es wäre super, ja. Wenn die Klimakrise ja. ein Hype wäre.
Wäre schön, wenn die AfD recht hätte.
Genau,
wäre super. Wäre schön, wenn Trump recht hätte. Wir haben ja keine Klimakatastrophe, alles super.
Genau, das wäre mega gut. Dann würden wir sagen, okay, Planet gerettet, so genau. Aufgabe erledigt.
Ah, super.
So, dann müsst ihr uns auch nicht mehr wählen, nein. Aber deswegen, das Thema wird nicht verschwinden, für das wir streiten. Und weil es uns eben nicht um den Hype um eine Person geht. So, also Annalena Baerbock und Robert Habeck machen einen super guten Job. Aber die Zustimmungswerte jetzt, die wir haben, die sind nicht alleine darauf zurückzuführen, dass wir tolle Leute an der Spitze haben, sondern ich bin mir ganz sicher, da geht es eben auch um dieses Thema.
Ich bin mir da auch ganz sicher im Übrigen. Jetzt sind Sie mit 29 Jahren in den Bundestag gekommen. Da waren Sie ja schon noch echt jung, wenn man sich vor allen Dingen den Altersunterschied in den verschiedenen Parteien anschaut.
Das stimmt.
Da nehme ich mal an, sind ja auch relativ viele, das ist ja den Leuten, den Kollegen egal, wie alt man ist im Grunde genommen. Die Erwartungen, die dann eingestellt werden, sind ja immer extrem hoch, wenn man als Neuansteiger irgendwo anfängt. Haben Sie da auch manchmal gedacht, so, Alter, das schaffe ich nicht. Was wollen die denn hier von mir?
Also ich hatte sogar eher noch das Gefühl, dass die Erwartungen höher sind, dass man deutlich kritischer auf junge Menschen in der Politik schaut, auch nochmal auf junge Frauen, weil ein Stück weit unterstellt wird, du kannst das nicht. Und man nochmal dreimal mehr arbeiten muss, gerade in so Themen wie dem Wirtschaftsausschuss, um zu zeigen, doch, ich bin super vorbereitet, ich habe gute Ideen und ihr müsst mich ernst nehmen. So. Und das ist schon auch eine Herausforderung gewesen. Und als ich ganz neu in den Bundestag gekommen bin und meine Fraktion mir gesagt hat, okay, du bewirbst dich jetzt in der Fraktion um Themen und die verantwortest du dann komplett alleine und du machst uns den Vorschlag, wie wir das Ganze dann in Zukunft bewerten.
Oh.
Da habe ich schon gedacht, wow, so, das ist krass.
Ja.
Und dann, hoffentlich mache ich das auch gut. Also ich glaube, wenn man sich das nicht in so einem Moment auch fragen würde, dann wäre man auch mit einer gewissen Überheblichkeit an das Ganze rangegangen. So. Und alleine, wenn man in diesem Reichstag steht und sich die Geschichte anschaut, dann habe ich schon auch gedacht, so wow, das ist jetzt die Verantwortung, die auf deinen Schultern lastet. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, so gut es geht arbeiten, so sorgfältig wie möglich, so viel wie möglich sich auch austauschen und einfach auch Leute fragen, die schon länger dabei sind, die es auch ein Stückchen dir erklären können. Das habe ich am Anfang ganz viel gemacht und ich glaube, wenn man sich nicht zu schade ist, einfach auch zu sagen, hey, ich hätte da mal eine Frage, erklär es mir, dann kommt man da auch gut durch.
Katharina Dröge, mit 29 Jahren in den Bundestag gekommen für die Grünen, macht momentan noch in der Opposition Politik für ihre Partei. Noch, es könnte sich ja ändern. Nach den neuesten Umfragen liegen die Grünen vor der Union. Es gab es noch nie und manch einer träumt von einer neuen Kanzlerin Baerbock oder einem neuen Kanzler Habeck. Schauen wir mal, was für die Grünen noch kommt.
Deutschlandfunk Nova.
Zu hohe Erwartungen sind manchmal einfach zu hoch. Wenn ihr euch zum Beispiel abends mit Freunden trefft und vorher sagt, das wird jetzt bestimmt der beste Abend seit langem, dann wird es oft genau das Gegenteil. Andersrum, Ihr geht abends weg und sagt, oh, heute bleibe ich nicht so lange, ich habe eigentlich auch gar keine Lust. Dann wären das oft die besten Abende. Ist ein profanes Beispiel, aber so kann es gehen mit den Erwartungen. Auch eine Party will sich nicht unter Erwartungsdruck setzen lassen. Ist einfach so. Zu hohe Erwartungen, was sie mit uns machen, woher sie kommen und wie wir mit ihnen umgehen, darüber habe ich mit Miriam Junge gesprochen, Psychotherapeutin und Coach aus Berlin. Ich habe sie gefragt, im Beruf bzw. Studium und auch im Privatleben, da werden wir oft mit hohen Erwartungen an uns konfrontiert. Wie gehen wir denn generell damit am besten um?
Okay, also hohe Erwartungen kommen ja erstmal unter anderem aus Prägung unserer Peer Group, das heißt Familie, Freunde, Bekannte. Und des Weiteren dann messen wir uns an Idealen und wollen unseren Erwartungen sozusagen denen gerecht machen. Und der Punkt, wie wir uns mit unseren hohen Erwartungen konfrontieren können und damit umgehen können, ist, dass sich immer wieder zurücknehmen und achtsam sein, um zu überprüfen, ob wir den richtigen und angemessenen Ansprüchen überhaupt folgen. Und immer wieder zu gucken, gehe ich in die richtige Richtung, sind meine Erwartungen angemessen, vergleiche ich mich zu sehr, ist es wirklich das, was ich will oder ist es das, was eigentlich das Umfeld von mir will? Und dieses Zurücknehmen und darüber nachdenken hilft uns dabei, nicht so sehr gefrustet zu sein davon.
Also, da sind ja mehrere Sachen drin in der Antwort. Das erste wäre erstmal, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich zurücknehmen und drüber nachdenken, dann muss es ja eigentlich dem Ganzen vorausgegangen sein, dass ich das Gefühl habe, die Erwartungen sind zu hoch.
Ne? Genau.
Könnten ja auch einfach hohe Erwartungen sein, mit denen ich gut umgehen kann oder so. Aber da müssten sie ja zu hoch sein. Woran merke ich denn als erstes, dass die Erwartungen für mich zu hoch sind? Geht es mir dann schlecht, körperlich, seelisch oder was passiert?
Das ist, glaube ich, eher so ein allgemeines diffuses Stressgefühl, was Überforderung mit sich bringen kann. Und dieses so, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Oder tatsächlich irgendwas, womit ich überhaupt nicht erwartet oder gerechnet habe, was ich nicht erwartet habe. Und natürlich wirkt sich das dann dahingehend aus, dass wir so reagieren, dass wir die Dinge weiterschieben oder dass wir resignieren oder langsamer werden und gestresst sind und sich das natürlich auch körperlich zeigt. Ne? Wir sind müde, wir können uns nicht mehr so konzentrieren, wir verlieren so ein bisschen das Ziel aus dem Blick, weil wir eben die kleinen Schritte nicht mehr sehen.
Mhm. Diese hohen Erwartungen, hast du gesagt, kommen aus einer Peer Group, also von meinen Freunden meinetwegen und aus der Familie. Was passiert im Freundeskreis in der Familie, dass ich das Gefühl habe, an mich werden bestimmte Erwartungen gestellt? Meine Freunde sagen ja nicht zu mir, du, ich möchte ganz gerne von dir, dass du Journalist wirst oder du, ich möchte gerne, dass du Redakteur wirst oder was weiß ich. Das sind ja eher so Sachen, die kommen eigentlich von den Eltern, oder? Dass die so implizieren.
Ja, das auch, das aber das. Wenn man...
Oder ist es einfach der Vergleich?
Es ist auch der Vergleich, aber es ist zum Beispiel, wenn deine Eltern Ärzte sind oder wenn alle in deiner Familie studiert haben oder wenn deine Freunde super sportlich sind oder wenn sich deine Freunde super gesund ernähren, dann sind irgendwie die eigenen Erwartungen auch, um in der Gruppe zu bleiben, diesen Erwartungen zu erfüllen.
Hm, das muss gar keiner sagen.
Nee, das ist eigentlich wirklich meistens nonverbal oder unterbewusst subtil, dass diese Erwartungen nicht im Raum stehen, sondern dass man irgendwie diesen Druck fühlt, Erwartungen erfüllen zu müssen oder einfach sich mit anderen vergleichen, dass ja gerade im Moment durch Instagram oder Social Media nochmal extrem verstärkt wird oder sehr viel gravierender wird. Dadurch, dass ständig irgendwelche wunderschönen Bilder oder wunderschöne Menschen oder erfolgreiche Menschen in unserem Alltag auftauchen und wir das Gefühl haben, so okay, irgendwie gehöre ich da nicht dazu, das heißt, ich muss irgendwas verändern. Und das ist das, was ich eben meinte mit dem Zurücknehmen und sich wirklich nochmal fragen, ob das die eigenen Erwartungen sind oder die der anderen.
Ja, das ist ja, ich finde es ja so witzig, die kleinste von den Kardashians mit ihren 21 Milliarden jüngste genau. Milliardärin aller Zeiten. Oder ich denke,
genau, will ich auch sein.
Mit einer Kosmetiklinie, was ist da los? So, weißt du? Unglaublich. Ja, und auch immer jünger, ne? So mit 17, 18, 19. Ich habe hier Musiker im Programm, weil ich denke, er hat mit 7 seine ersten Lieder geschrieben, alles klar. Mit 7 habe ich mit Puppen gespielt und nicht daran gedacht, dass ich liebe. Ja, das ist so krass,
genau.
Oder? Das geht aber auch immer früher los, kann das sein? Es geht immer früher los, es wird immer krasser, es wird immer schneller.
Genau, es wird auf jeden Fall immer schneller und die Sichtbarkeit ist halt eine andere jetzt. Ne? Also wir sehen diese Leute, das gab es sicherlich früher auch, dass es so Overachiever gab. Aber dadurch, dass die halt dann auch ständig irgendwie in dem Feed landen und immer wieder wiederholt werden oder viral gehen, wird es sichtbar und wir fangen an, uns mit Menschen zu messen, die wir vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
Jetzt hast du ja eben schon gesagt, es kann so richtig zu körperlichen Symptomen kommen, wenn man sich irgendwie überfordert fühlt, müde, gestresst, ist eh klar, aber dass du halt auch einfach antriebslos wirst. Kann es richtig krankhaft auch werden, dass man ins Burnout rutscht oder ist das zu weit gegriffen?
Auf jeden Fall. Nee, das ist total spannend, was ich häufig zum Beispiel in meiner Praxis sehe, sind gerade so Studienabgänger, die irgendwie in der Generation aufgewachsen sind, so alles ist möglich, du schaffst alles und dann merken, irgendwie ist das, was mir suggeriert wurde, das gibt es überhaupt nicht. Irgendwie so ein konkretes Berufsbild oder die Themen, die ich eigentlich in meinem Studium gelernt habe, kann ich gar nicht so in meinem Leben umsetzen. Das heißt, die Erwartungen, die ich eigentlich an mich hatte oder an mein Studium hatte, kann ich gar nicht umsetzen. Und das sind Themen, die kommen dann zu mir und sagen, ich bin orientierungslos, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Irgendwie bin ich mit Power gestartet, bin fertig, habe meine Abschlüsse erreicht, so wie ich das wollte. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Mhm. Und wenn man dann so ein bisschen länger im Job ist, sieht man da auch häufig so ein Burnout, weil einfach so dieses innere oder die intrinsische Motivation nicht mehr da ist, die eigenen Erwartungen zu erfüllen, sondern eher die Erwartungen, die der Job an dich hat, die deine Familie an dich hat, deine Freunde, dein Partner. Und das macht einfach eine Menge Druck und führt dann unter anderem im Zweifelsfall auch zu einem Burnout.
Hm. Jetzt können aber hohe Erwartungen ja eigentlich auch ganz gut sein. Die können einen ja auch beflügeln, die können einen ja auch anspornen. Was meinst du, bis zu welchem Punkt sind diese Erwartungen, die man ja auch an sich selbst hat, beflügelnd? Merkt man das, wann es kippt? Wann es noch pusht und wann es kippt?
Also das merkt man manchmal nicht oder manchmal ein bisschen spät, aber es ist meistens nicht zu spät. Es ist schon wichtig, dass man auch in diesen Prozessen, in denen man so einen wahnsinnigen Flow hat und denkt so, boah, ich mache wirklich das, was ich wollte, die sind begrenzt. Und das ist auch total normal, dass diese Zeiträume begrenzt sind. Und wenn man sich dann regelmäßig Ruhepausen gönnt, kann man auch diesen Flow oder diese Happiness weitertragen. Mhm. Aber auch da ist es immer wichtig, Achtsamkeitspausen einzulegen und sich immer mal wieder zu fragen, ist das irgendwie in Balance, was ich hier mache? Oder arbeite ich viel zu viel und vernachlässige dadurch die anderen Dinge, die mir eigentlich auch Stabilität geben. Jeder Mensch hat verschiedene Säulen. Lass das soziale Kontakte sein, Sport, irgendwas, was einen wirklich in der Freizeit beflügelt und vielleicht einen Job und vielleicht sich um bestimmte andere Themen kümmern. Und diese Säulen sollten eigentlich immer recht ausgeglichen sein. Es gibt Phasen, in denen ein Thema besonders wichtig ist, wo man zum Beispiel neu verliebt ist und sich dann wahnsinnig in eine Beziehung stürzt. Aber das sollte nach einer gewissen Zeit auch abebben, um sich den anderen Themen wieder widmen zu können. Sonst rutschen wir in ein Extrem und Extreme sind eigentlich auf lange Frist nicht gut, nicht gesund.
Jetzt hatten wir die Erwartungen von außen, die an einen herangetragen werden. Jetzt hat aber auch jeder seine eigenen Erwartungen an sich selbst und die können natürlich auch viel zu hoch sein. Ich zum Beispiel, sag's einfach mal, meine Mutter war immer der Meinung, ich werde Konzertquerflötistin. Es war immer klar, dass ich das werde. Was lachst du denn da so? Ich meine, ich habe es doch fast geschafft, ich bin noch mal im Radio.
Ich höre dich heute Abend schon.
Ich habe das dann sogar angefangen zu studieren, bis ich dann gnadenlos gescheitert bin. Im Nachhinein weiß ich natürlich mit Abstand, du sagst ja immer, mal ein bisschen zurücknehmen, mal Abstand gewinnen, mal gucken, was los. Aber in dem Moment war ich ja auch davon überzeugt, dass ich das wirklich will, bis zum gewissen Punkt zumindest. Wie kann das sein? Wie kriegen das Eltern und Freunde hin, dass die das so in einem implizieren, dass man völlig überzogene Erwartungen an einen selber hat? Wie geht das?
Das läuft häufig auch subtil ab. Also das ist so ein ganz spannendes Phänomen. Zum Beispiel sind Eltern, die sagen, ach, ein 4 ist nicht so schlimm oder ja, eine 3 ist auch okay oder 5 kann mal passieren. Eigentlich so konkret gar keinen Druck machen, aber wenn die diese eigenen hohen Ansprüche an sich selbst haben, ist es das, was sich auf das Kind überträgt.
Mhm. Ja, das heißt, aber meine Mutter wollte gar keine Konzertquerflötistin werden.
Nein, aber wahrscheinlich hat deine Mutter selbst sehr, sehr hohe Ansprüche an sich.
Das stimmt, ja.
Vielleicht auch an eure Erziehung oder an keine Ahnung was. Auf jeden Fall wollte sie für sich irgendwie mit ihren hohen Erwartungen was richtig Gutes aus dir werden zu lassen und dir alle Möglichkeiten geben, hat sie vielleicht ein bisschen viel Druck gemacht. Das ist gar nicht absichtlich passiert. Und jeder will ja für sein Kind irgendwie oder für seine Freunde das Beste. Mhm. Aber es ist natürlich für ein Kind oder auch für eine Jugendliche oder auch für eine Erwachsene schwierig, sich immer zurückzunehmen und zu sagen, so, sind das jetzt meine Erwartungen oder sind das die Erwartungen der anderen? Aber es ist trotzdem wichtig, da einen bewussten Prozess draus zu machen, wenn man eben merkt, ich bin total gestresst und dieses Rad, dieses Hamsterrad, in dem ich mich befinde, das bringt mich irgendwann zum Rausfliegen.
Ja, wie komme ich da wieder raus aus dem Hamsterrad, ist die Frage. Also ich bin ja rausgestoßen worden quasi, aber wenn man da nicht rausgestoßen wird, dann muss man es ja auch irgendwann mal selber hinkriegen, rauszukommen aus dem Hamsterrad. Hast du da noch einen Tipp?
Also dieses selber hinkriegen, es ist halt schön, wenn man es schafft, so wie du, irgendwie auf diese Gefühle oder Symptome zu hören oder tatsächlich von jemandem rausgestupst zu werden oder zu merken, das macht mir eigentlich keinen Spaß und auf sein Unlustgefühl zu hören und zu sagen, ich muss was anderes machen. Dieser Schritt erfordert Mut. Aber es gibt auch Leute, die dann wirklich so lange da drin bleiben, weil die Erwartungen oder die hohen Erwartungen so stark sind, dass sie von außen raus geholt werden müssen oder dass sie eben mit diesen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin unglücklich, ich vernachlässige die privaten Dinge, die mir Freude machen und dann zu einem Coaching oder eine Therapie gehen, weil sie den eigenen Anspruch haben, wieder zufrieden zu werden. Und es geht häufig über dieses Thema Zufriedenheit. Also wenn du dich regelmäßig fragst, bin ich eigentlich zufrieden? Und Zufriedenheit ist ja eigentlich für jeden ein sehr individuell bestimmtes Wort. Dann kannst du entscheiden, möchte ich was daran ändern oder habe ich genug Kraft oder genug Power, in diesem Zufriedenheitsmodus zu bleiben?
Letzte Frage, welche Rolle spielt die berühmte sich selbst erfüllende Prophezeiung?
Das ist ja meistens negativ konnotiert. Also
definitiv.
Es kann aber auch durchaus positiv sein, wenn wir uns zum Beispiel im Gespräch mit Freunden oder mit Leuten, die uns wohlgesonnen sind, immer mal wieder fragen, wo will ich eigentlich hin? Was habe ich für eine Vision in meinem Leben? Was könnte mir Spaß machen? Dann kann man sich eine positive Vision bilden und als Ziel in kleinen Schritten mit großer Wirkung darauf hingehen. Wenn man schon von Anfang an zu sich sagt, oh Gott, das wird aber schwer, das schaffe ich nicht und eigentlich nur diesen riesen Gipfel sieht, diesen Berg, auf den wir hochwandern müssen, ohne die kleinen Schritte, die wir gehen müssen und auch die kleinen Schritte, die wir dahin schon gegangen sind. Das heißt, wieder das Thema Achtsamkeit zu gucken, wo stehe ich denn, wofür kann ich mich loben, was kann ich denn im Hier und Jetzt tun, um an mein Ziel zu kommen. Also ich würde empfehlen, diese negativen Prophezeiungen oder dieses Überfordertheitserleben, ich schaffe das sowieso nicht und es ist mir eigentlich zu viel, ernst zu nehmen, aber mit Freunden zu reflektieren, ob es nicht in kleinen Schritten doch zu schaffen ist und wenn nicht, den Mut zu fassen, zu sagen so, okay, das ist vielleicht wirklich nicht das Richtige, ich habe vor, noch einige Jahre zu leben und das zufrieden und dafür muss ich ein paar Veränderungen vornehmen.
Zu hohe Erwartungen, wann beflügeln sie uns, wann behindern sie uns? Mein Thema heute bei Ab 21. Tischen und Naran, sehr jung, zum ersten Mal Chefin gewesen, mit 23 Jahren, arbeitet sich seitdem von Chefsessel zu Chefsessel, hat eine eigene Firma und sagt, es ist immer gut, seine Fähigkeiten einschätzen zu können, notfalls von Vertrauenspersonen abfragen. Katharina Dröge, Grünpolitikerin im Bundestag, sagt zum momentanen Hype um ihre Partei, es wird Zeit für Regierungsverantwortung, damit wir unsere Klimaziele auch endlich umsetzen können. Je höher die Erwartungen, desto besser. Und Psychotherapeutin Miriam Junge sagt, auf sich achten. Zu viel Erwartungsdruck kann nach hinten losgehen, bis hin zum Burnout. Immer in kleinen Schritten denken, dann lässt sich ein Berg erklimmen. Egal ob eigene Erwartungen oder die von außen.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bangkok. Nach jahrelanger internationaler Fahndung ist in Thailand ein Hochstapler verhaftet worden, der sich als George Clooney ausgegeben hatte. Der 58 Jahre alte Italiener soll zusammen mit seiner Frau unter dem Namen des Hollywood-Stars annähernd 2 Millionen Euro ergaunert haben. Wie die Polizei am Montag bestätigte, wurde das Paar bereits am Samstag auf Grundlage eines Ersuchens der internationalen Polizeibehörde Interpol im Urlauberort Pattaya geschnappt. Den beiden droht die Auslieferung nach Italien. Der falsche Clooney und seine 45 Jahre alte Frau sollen Investoren mit der Behauptung betrogen haben, eine George Clooney-Kleidermarke aufzubauen. Der Hollywood-Star, ebenfalls 58, hatte sie daraufhin in Italien verklagt. Ein Gericht in Mailand verurteilte den Mann 2014 in Abwesenheit zu 8 Jahren und 4 Monaten Haft. Seine Frau erhielt eine Strafe von 6 Jahren und 5 Monaten. Die werden die beiden Hochstapler nun wohl antreten müssen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.